Die moderne Schmerztherapie zeigt ganz klar, dass wir eben auch chronischen Schmerz positiv beeinflussen können, indem wir diese Neuroplastizität nutzen.
Wusstet ihr, Männer bekommen Schmerzmittel, Frauen Psychopharmaka? Das ist nicht einfach so platt dahingesagt oder eine reine Wahrnehmung, sondern es ist tatsächlich untersucht. Das Ganze nennt sich Gender Pain Gap, also die geschlechtsbasierte Lücke rund um Schmerzen in der Medizin. Mein neues Thema heute sind Schmerzen und wie sie entstehen und ganz wichtig, wie man als Frau gut mit ihnen klarkommen kann. Ich bin Annette und ihr hört, wie hoffentlich immer wieder, den Podcast von Bunte Gesundheit, Wissen, was dir gut tut. Bei mir im Gespräch ist heute Dr. Antje Kallweit, Fachärztin für Anästhesiologie mit den Zusatzbezeichnungen spezielle Schmerztherapie, Akupunktur und Notfallmedizin. Sie sagt, jeder Schmerz ist echt und jeder Schmerz entsteht im Gehirn. Genau deshalb kann Antje Schmerzen auch so gut behandeln. Sie führt eine Praxis für spezielle Schmerztherapie in Schleswig-Holstein und hat die digitale Schmerz-App Help entwickelt. Antje erklärt mir, warum Frauen im Vergleich zu Männern 33% mehr Alltagsschmerzen haben, wieso es sein kann, dass 56% der Frauen das Gefühl haben, dass ihre Schmerzen aufgrund ihres Geschlechts ignoriert oder abgetan werden und wie man als Schmerzpatientin etwa bei Endometriose endlich ernst genommen wird. Schön, dass du da bist, Antje.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Antje, warum brauchen wir eigentlich Schmerz?
Oh, Schmerz ist ein extrem wichtiges Warnsignal. Es gibt tatsächlich Menschen, die empfinden keinen Schmerz, ganz wenige auf der Welt. Es ist eine genetische Variante und die werden gar nicht alt, weil Schmerz so wichtig ist für unser Überleben, weil es sagt, Achtung, nicht weiterlaufen, wenn der Knöchel kaputt ist. Oder kümmere dich um den Bauch, wenn es da wehtut. Vielleicht ist da eine Entzündung. Also Schmerz ist super wichtig für unser Überleben. Ein Warnsignal. Und genau, also das ist immer etwas, man empfindet es ja als sehr unangenehm. Schmerz ist immer ein unangenehmes Gefühl. Aber Schmerz ist eigentlich, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, total sinnvoll und sehr, sehr wichtig. Und das kann schon auch der erste Schritt dazu sein, ihn aus einem anderen, mit einem anderen Gefühl zu betrachten.
Ja, interessant, dass du sagst, es gibt diese wenigen Menschen ohne Schmerz. Dann denkt man erstmal, ach, sensationell, nie wieder beim Zahnarzt, unangenehmes Gefühl oder. Und dass du dann sagst, denen geht's letztlich gar nicht gut oder gar nicht lange gut, ist ja wirklich spannend. Das hätte ich nie gedacht.
Ja, also kann man sich ja vorstellen, ne, wenn da bei denen irgendwo eine Entzündung ist und die merken das gar nicht, dann können sie auch nicht drauf reagieren. Also im Endeffekt sagt uns ein Schmerz ja immer etwas und braucht unsere Aufmerksamkeit. Das ist wie so ein Feueralarmmelder eigentlich. Und deswegen muss der auch laut sein. Also es gibt keinen Feueralarmmelder, der leise vor sich hin piepst, sondern der muss laut sein. Das muss unsere Aufmerksamkeit packen, damit es seine Wirkung tut.
Das stimmt, ja. Ich glaube auch, es gibt drei Mechanismen von Schmerz. Erklär das doch bitte mal.
Ja, genau. Schmerz kann auf verschiedene Art und Weisen entstehen. Und wir haben ganz lange gedacht, es gibt zwei Mechanismen, wie Schmerz entsteht. Das ist zum einen ein nozizeptiver Schmerz. Das sind Schmerzen, die zum Beispiel auf eine Entzündung zurückzuführen sind, auf eine Fraktur. Eine Muskelzerrung ist ein klassischer nozizeptiver Schmerz oder wenn die Gallenblase entzündet ist zum Beispiel. Dann gibt es neuropathischen Schmerz. Der entsteht, wenn Nerven gereizt werden, beschädigt werden. Die unterscheiden sich auch darin, wie sie sich anfühlen. Also ein nozizeptiver Schmerz, der ist oft eher so ein bisschen dumpf und so ein neuropathischer Schmerz ist oft mehr so kribbelig, brennend, einschießend. Das sind so die klassischen Attribute zu so einem neuropathischen Schmerz. Also die kann man so da so ein bisschen auseinanderhalten. Und mit diesen beiden Mechanismen sind wir viele, viele Jahrzehnte sozusagen durch die Schmerzwelt gegangen. Und alles, was sich da nicht so richtig einordnen ließ, wurde dann als unspezifisch oder funktionell oder ja, so abgetan fast so ein bisschen, ne? Ließ sich halt nicht einordnen. Und dann hat die Internationale Schmerzgesellschaft, die IASP, irgendwann gesagt, das kann ja nicht sein. Das sind richtig viele Menschen, die sich, wo wir gar nicht wissen, wo wir die jetzt hinstecken sollen. Wir brauchen einen neuen Begriff für so einen Schmerz, der eben einen anderen Mechanismus vielleicht folgt. Und da wurde 2017 ein neuer Begriff erschaffen und in die Welt katapultiert, sag ich mal. Und das sind noziplastische Schmerzen. Und das bedeutet, dass ein Schmerz entsteht, ohne dass eine Gewebeschädigung im Sinne einer Verletzung oder einer Nervenschädigung eben da ist. Also das ist eine große Neuerung, dass das einen eigenen Begriff bekommen hat. Und denkt man immer so, ja, dann ist das vielleicht so eine kleine Minderheit. Beim chronischen Schmerz ist das wahrscheinlich sogar die Mehrheit, die diesen Mechanismus sozusagen zugrunde liegen hat. Und das ist sehr, sehr spannend.
Mhm. Ja, da sprechen wir gleich noch drüber, über chronische Schmerzen. Erstmal interessiert mich, welche Unterschiede Mann-Frau gibt es denn? Ist das die Empfindung oder ist es die Art, wie wir damit umgehen, das Aushalten? Ist da zum Beispiel was dran, dass Männer, wie man so schön sagt, niemals Geburtsschmerz aushalten könnten?
Ganz spannend. Und ich glaube, es gibt, wie so oft in der Medizin, keine Schwarz-Weiß- oder Ja-Nein-Antwort. Schmerz ist super, super komplex. Schmerz entsteht tatsächlich aus dem Kontext. Also es ist selten nur sozusagen der Auslöser, der den Schmerz macht und oder das Gewebe, was da eben beschädigt wird, sondern es geht eben auch darum, wie sind wir groß geworden? Was haben wir bisher an Erfahrungen gemacht? In welcher Situation befinde ich mich jetzt gerade? Und daraus entsteht sozusagen das Gefühl Schmerz. Das meinte ich oder meine ich immer, wenn ich sage, jeder Schmerz entsteht im Gehirn. Mhm. Also das Signal kommt ja an in unserem Gehirn und muss dort bewertet werden, ob jetzt ein Schmerz sinnvoll ist, ja oder nein, oder wie stark er auch ist. Und zum Beispiel so eine Geburt ist natürlich ein extrem starker Schmerz. Warum können wir Frauen den oft ganz gut aushalten oder schaffen das? Ist, weil es eine Bedeutung hat. Wir kriegen gerade ein Kind. Das ist was extrem Sinnstiftendes, was Tolles, wo wir uns drauf freuen, wo wir wissen, was passiert. Wir wissen, dass das jetzt wehtun wird. Das ist etwas, was dafür sorgt, dass sozusagen Schmerz ganz anders wahrgenommen wird, als wenn ich sozusagen von irgendwas überrascht werde oder wenn ich in einem ganz schrecklichen Umfeld und Kontext gerade bin. Und deswegen macht natürlich auch ein toller Kreißsaal total viel Sinn und eine tolle Hebamme, die sich kümmert und die einem Sicherheit vermittelt. Das ist wahrscheinlich das größte Schmerzmittel, was wir kriegen können.
Ach so, das heißt, also wenn ich das gut aushalte, heißt es nicht unbedingt, dass ich jetzt Schmerzen beim zum Beispiel wieder Zahnarzt gut aushalte, weil das ja ein ganz anderer Kontext ist. Also man ganz hat gar anders. Nicht dieses Schmerzempfinden. Viele sagen ja, oh, ich kann das gut aushalten, Schmerzen an sich, aber das stimmt gar nicht.
Auch da gibt es sicherlich einfach Menschen, die vielleicht anders drauf sind, die mehr sozusagen Resilienz haben. Aber so prinzipiell kann man das nicht sagen. Es gibt ganz spannende Experimente, wo ein definierter Schmerzreiz zugefügt wurde, aber in unterschiedlichen Situationen oder von unterschiedlichen Menschen. Also wenn derselbe Schmerzreiz, wenn der kommt von jemandem, den ich kenne und den ich mag, dann ist der nicht so schlimm, wie wenn das jemand macht, der gruselig aussieht und der mir unheimlich ist.
Ach, das ist ja spannend.
Also das ist sehr, sehr spannend, und daran sieht man einfach, wie komplex dieses Phänomen Schmerz ist und dass es sich meistens nicht zurückführen lässt auf ein oder zwei Dinge, die da gerade sind, sondern deswegen wurde dieser Begriff biopsychosozial eingeführt. Ne? Also es gibt immer eine biologische Komponente, es gibt immer die psychologische Komponente, wie ängstlich bin ich eigentlich zum Beispiel oder was habe ich an Erfahrung gemacht. Und soziale Komponente heißt auch, in welchem Kontext bin ich gerade? Ne? Wie geht's mir eigentlich gerade? Bin ich gut und sicher aufgehoben? Also das ist sehr, sehr komplex.
Verstehe. Das heißt, könnte ich dann ein ideales Schmerzempfinden einem Kind, das noch sehr klein ist, anerziehen, indem ich so und so mit Schmerz umgehe? Oder ist das so anfällig, dieses System Schmerzempfinden, dass ja permanent immer noch was passieren kann? Ich könnte auch mit 25 so ein Erlebnis haben, dass ich fortan Schmerzen stärker empfinde. Ist das so?
Ja, ist definitiv ist es so, dass auch mit 25 ein traumatisches Erlebnis zum Beispiel dazu führen kann, dass eine große innere Unsicherheit zurückbleibt und das Nervensystem sozusagen auf High Alert gestellt wird und dadurch auch mehr Warnsignal produziert wird. Das ist definitiv so. Ich glaube, ich träume aber trotzdem von einer Welt, wo wir unseren Kindern einen anderen Umgang mit Schmerz ja von Anfang an mitgeben können. Dass wir zum Beispiel weniger auf Durchhaltestrategien pochen, ne? Ach komm, ist nicht so schlimm, ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz und brauchst nicht weinen oder heul nicht rum. Dass sowas nicht mehr stattfindet, sondern dass es darum geht, Schmerz auch als positives Warnsignal zu empfinden, zu sagen, oh ja, shit, das tut jetzt gerade weh, geht auch wieder weg. So, ne, dass man das und dass man vielleicht auch das Fenster öffnet zu diesen noziplastischen Mechanismen. Gerade Kinder haben ja ganz oft Bauchweh, wenn es ihnen nicht gut geht zum Beispiel oder wenn die Schule doof ist oder eine Arbeit ansteht oder Kopfweh oder solche Sachen, dass man dann vielleicht einfach vorsichtig schon mal ins Universum schiebt und sagt, hey, manchmal entsteht sowas auch durch Stress. Es geht dir vielleicht auch gerade gar nicht gut und es darf auch so sein. Mhm. Pass mal auf, es geht auch wieder weg. Und das ist also dieses Entängstigen zum Beispiel und Normalisieren von solchen Dingen ist großartig, weil damit sozusagen ein Umgang mit Schmerz gelernt wird, der im späteren Leben sicherlich sehr, sehr positiv wirken kann.
Okay, ja. Das erinnert mich jetzt aber auch wieder daran, dass Frauen ja tatsächlich oft hören, sie haben wahrscheinlich viel Stress. Wenn sie aber wirklich Schmerzen haben, das ist natürlich dann so eine ungute Verknüpfung.
Ja, ich störe mich immer an dem wirklich Schmerzen, weil es hat jeder wirklich Schmerzen.
Okay.
Jeder Schmerz ist echt. Auch ein Schmerz, der durch Stress entsteht. Und der ist häufig. Und ich finde es okay. Eigentlich ist es ja okay, wenn ein Arzt alles ordentlich abgeklärt hat und sagt, ich kann hier nichts finden. Wie geht's Ihnen denn? Vielleicht haben Sie auch total viel Stress. Dann ist es eigentlich toll. Mhm. Ja. Die Frage ist nur, wie wird das kommuniziert? Wie kommt das rüber bei dem Patienten? Wie fühlt er sich angenommen und gesehen in seinem Schmerz? Und da hängt ganz, ganz viel dran und da dürfen wir Mediziner noch sehr viel lernen, wie wir mit Menschen umgehen. Und die Angst vor Psychologisierung, also die Angst, nicht ernst genommen zu werden, ist berechtigt und auch bei Frauen besonders berechtigt. Dazu gibt es ja auch große Studien, die zeigen, dass das immer noch ein großes Thema ist, dass Frauen eben schneller sozusagen auf diese psychologisierende Art sozusagen, dass das da kommuniziert wird. Und ich, das ist ein komplexes Thema, weil es eben auf der einen Seite gut ist, tendenziell sowas anzusprechen. Und auf der anderen Seite gehört dazu aber davor eine ordentliche Abklärung und eine gute Kommunikation.
Mhm. Ich hatte noch gelesen, das weibliche Nervensystem sei stärker reizbar, auch aufgrund der Hormone, dass da unterschiedliche Mechanismen ablaufen bei Männern und Frauen, dass deshalb trotzdem Schmerz anders empfunden wird, also jenseits des Drumherums, sag ich mal. Was weißt du dazu?
Ja, also das ist so, weibliche Hormone haben einen Einfluss auf das Schmerzempfinden. Auch aufs Immunsystem zum Beispiel oder auf ja viele Dinge im Leben. So. Und trotzdem kann man ja nicht sagen, dass jede Frau mehr Schmerzsensitivität hat als ein Mann. Also auch da gehört eben alles drumherum auch mit dazu. Aber trotzdem geht man heute davon aus, und das ist noch nicht abschließend sozusagen komplett erforscht, aber man geht davon aus, dass die Hormone eine Rolle spielen bei der Schmerzentstehung und der Sensitivierung. Und dass es mit ein Grund dafür ist, dass bei Frauen eben mehr chronifizierte Schmerzen anzutreffen sind. Mehr Migräne, mehr Fibromyalgie oder Reizdarmsyndrome. Das treffen wir immer bei Frauen mehr an als bei Männern.
Ja.
Das ist wohl so, ja.
Es ist aber auch interessant, dass Frauen ja selber anders mit ihren Schmerzen umgehen. Sie sprechen zum Beispiel anders drüber. Ist das auch die Prägung, also Sozialisation, oder eher weibliche Natur, weil wir ja sowieso mit vielen Dingen anders umgehen? Zum Beispiel sagt ein Mann, bei Kopfschmerzen, es tut mir hier weh, ich habe Schmerzen. Frauen zählen oft so ein Bündel an Symptomen auf, die gar nicht unbedingt mit der Migräne zu tun haben. So, ich fühle mich nicht gut, mir ist übel. Ist das auch das Problem der Kommunikation, dass man dann vielleicht nicht ganz ernst genommen wird?
Oh, ja, schwieriges Thema. Und ich glaube, das ist auch sehr individuell, wie man drüber spricht, ne? Oder wie Frau darüber spricht. Ganz verallgemeinern, glaube ich, kann man das gar nicht. Ich glaube, dass sehr, sehr viel vom Umgang mit dem Schmerz dadurch entsteht, was wir gelernt haben und wie wir groß werden. Und das ist, glaube ich, definitiv so. Und ich glaube auch, dass immer noch Männer anders oder Jungs, wenn sie groß werden, anders mit Schmerz sozusagen einen anderen Umgang lernen als Frauen. Mhm. Ganz spannend ist zum Beispiel, ich bin ja auch noch Anästhesistin und mache Narkosen bei so Augen-OPs. Und da ist es ganz, ganz deutlich, dass Männer deutlich schmerzempfindlicher sind als Frauen. Also die brauchen viel mehr, auch im Verhältnis zum Gewicht, wenn man das berücksichtigt, die brauchen viel mehr Narkosemittel, um da sozusagen cool durchzugehen, als die Frauen. Weil und sind auch deutlich aufgeregter und ängstlicher. Und das ist faszinierend zu beobachten. Es gibt eben doch große Unterschiede, was sozusagen Hormone, Genetik, aber eben auch Sozialisation angeht.
Hm. Gibt es Sätze, die du gerne abschaffen würdest? Wir haben es ja gerade schon so anklingen lassen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz oder das bisschen Rücken.
Ja, also es gibt unfassbar viel, was ich ändern wollen würde in der schmerztherapeutischen Kommunikation. Aber genau sowas, ach, das wird schon, stell dich nicht so an. Das sind Dinge, die sind sicherlich ungut im Umgang mit Schmerz. Ich würde mir aber noch viel mehr wünschen, dass wir nicht Dinge unbedingt abschaffen, sondern dass wir andere Dinge sozusagen nach vorne bringen. Und dass wir ein Bewusstsein schaffen dafür, was Schmerz eigentlich ist. Und dass Schmerz zwar etwas ist, was sich sehr körperlich anfühlt. Und man kann da immer den Finger drauflegen und sagen, da tut's mir weh. Aber dass so ein Schmerz eben nicht da entsteht, wo es weh tut, sondern dass das immer etwas ist, was im Gehirn entsteht. Und dass wir darauf einen Einfluss haben können. Weil unser Gehirn sich nämlich verändert. Jede Sekunde, die wir leben, verändert sich unser Gehirn. Das nennt man ja Neuroplastizität. Und wir können das ein Stück weit mit beeinflussen. Und die moderne Schmerztherapie zeigt ganz klar, dass wir eben auch chronischen Schmerz positiv beeinflussen können, indem wir diese Neuroplastizität nutzen und trainieren. Das ist wie eine neue Sprache zu lernen. Aber dass wir da viel mehr mit bewirken können als mit Medikamenten und diesem ganzen biomedizinischen Ding, die wir bisher so versucht haben. Das hat ja immer nicht funktioniert. Wir machen so tolle Medizin und können so viel und können uns millimetergenau irgendwelche Strukturen im Körper anschauen und werden dieses Schmerzproblem nicht los. Das ist doch eigentlich absurd. Weil wir aber auch über Jahrzehnte eigentlich immer nur am Symptom gearbeitet haben, immer nur sozusagen versucht haben, den Körper zu beeinflussen mit Physiotherapie und Medikamenten und allem, was dazugehört, was gut ist. Aber wir verpassen sozusagen das Ganze, was im Gehirn stattfindet und wo die Ursache, wo ein Schmerz entsteht, da kann man doch viel mehr machen. Das würde ich gerne in die Welt bringen und ein Bewusstsein schaffen.
Ja.
Und dadurch vielleicht auch viel Angst nehmen und viel Hoffnung verbreiten für Leute, die mit chronischen Schmerzen leben, was wirklich schlimm ist. Ja, das kann ein ganzes Leben beeinträchtigen und bestimmen. Und wenn man dann immer hört, es geht nie wieder weg, damit müssen sie lernen zu leben, dann macht es noch viel mehr Angst. Und kann man sich ja vorstellen, wenn Schmerz ein Warnsignal ist und es kommt noch mehr Angst, dann wird das Warnsignal nicht unbedingt abgestellt.
Ja, also ein toller Appell, das ganzheitlicher zu sehen. Wir kommen gleich noch mehr auf deinen Ansatz. Mich würde noch interessieren, soll man denn diesen akuten Schmerz, das Symptom auch bekämpfen? Denn es gibt ja in letzter Zeit diesen Satz, man muss Schmerzen nicht aushalten. Wie ist das, wenn jetzt ein Kind Wachstumsschmerzen hat oder wenn man selber Kopfschmerzen hat? Gut, bei Migräne gibt es ja auch noch einen wichtigen Zeitpunkt, wann ich dann Medikamente nehme, glaube ich. Wie ist das so? Was halte ich aus? Was soll ich aushalten oder was eben nicht?
Es gibt halt einen ganz, ganz großen Unterschied zwischen akutem Schmerz und chronischen Schmerzen. Und bei einem akuten Schmerz auf jeden Fall darf der auch mit Medikamenten oder muss der auch mit Medikamenten behandelt werden. Auch da ganz individuell, der eine braucht es und der andere sagt lieber nicht. Ja, dann manchen machen ja auch Medikamente mehr Angst, als dass sie gut sind. Aber insgesamt ist es schon so, dass ein akuter Schmerz einfach auch gut behandelt gehört, damit sozusagen auch ein Stück Selbstwirksamkeit wieder da ist, dass man das Gefühl hat, ich kann da was gegen machen, ich muss das nicht aushalten. Und zum Wachstumsschmerz bei Kindern würde ich sagen, wenn denn eine Tablette hilft, dann kann man das gerne versuchen. Manchmal funktioniert es ja gar nicht so gut. Manchmal muss man vielleicht andere liebevolle Methoden anwenden, um da ein bisschen Ruhe und Optimismus auch reinzubekommen, zu sagen, das weißt du, das ist so und es geht auch wieder weg. Das so, ne? Also nimm dir ein bisschen Ruhe, pausier mal deinen Sport, das musst du nicht machen. Diese ganzen Durchhaltestrategien vielleicht von Anfang an auch gar nicht so mit auf den Weg zu geben, sondern eher zu zeigen, es ist wichtig, nett mit sich zu sein und gut mit sich umzugehen, für sich selbst die beste Freundin zu sein. Und das sind Dinge, die einen großen Einfluss darauf haben, wie wir später im Leben mit Schmerz umgehen und wie viele Strategien wir zur Verfügung haben, in doofen Situationen was Gutes für uns rauszuholen.
Ja, das ist ja auch wiederkehrendes Thema, dieses sich selbst eine Freundin sein auf allen Ebenen, also auch beim Schmerz.
Auf jeden Fall.
Wenn ich jetzt Medikamente nicht so gern nehme, dann halten ja eben viele aus. Kann sich dann dieser Schmerz, der wiederkehrende, zum Beispiel bei einer Migräne oder beim Rheuma, es sind natürlich teilweise starke Medikamente, da überlegt man wahrscheinlich eher schon wieder nehmen. Wie ist das mit dem Schmerzgedächtnis? Also schleift sich der Schmerz dann irgendwann ein, wenn ich ihn nicht behandle?
Ja, das Schmerzgedächtnis, das ist ja auch so ein Begriff, der so ein bisschen schwierig ist. Irgendwie, was ist das eigentlich und wie entsteht es eigentlich? Und die Angst vor dem Schmerz ist ein Treiber für das Schmerzgedächtnis. Und wenn ich immer aushalte und eigentlich schon die nächste Migräneattacke so fürchte, dann kann das dazu führen, dass sozusagen die Angst vor dem Schmerz immer größer wird und dadurch schon dieser Kreislauf ins Rollen kommt. Und dann kann so ein Medikament, was gut funktioniert, oft funktionieren die Migräne-Medikamente ja großartig, ein Teil dieser Angst abdämpfen, kann Selbstwirksamkeit zurückgeben, kann eine wunderbare Strategie sein, zu sagen, ich komme damit klar und dadurch sozusagen diesen Angst-Schmerz-Zyklus ein Stück weit durchbrechen. Und deswegen haben Medikamente definitiv ihren Stellenwert in der Schmerztherapie und werden von mir auch regelhaft eingesetzt, auf jeden Fall.
Wir wollen ja auch über chronische Schmerzen sprechen. 70% der Menschen mit chronischen Schmerzen sind Frauen, aber natürlich gibt es auch viele Männer. Bekommen sie, kann man das sagen, die Hilfe, die sie bräuchten? Denn Schmerzen sind ja oft unsichtbar. Wie ist der Umwelt mit chronischen Schmerzen oder auch vielleicht der Umgang der Betroffenen damit?
Also ich empfinde die Versorgungssituation für einen chronischen Schmerzpatienten insgesamt für eher schlecht. Es gibt unglaublich viele Menschen mit chronischen Schmerzen. Es gibt Studien, die sprechen von jedem fünften, also 20% aller Erwachsenen, die ein chronisches Schmerzproblem haben. Bedeutet das eigentlich, das sind Schmerzen, die länger als 3 Monate anhalten oder länger als 6 Monate und dafür aber an mehr als der Hälfte der Tage. Und ja, wenn ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, kennt jemanden, der jemanden kennt. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr häufig. Und es gibt aber nicht viele gut spezialisierte Mediziner oder Orte, wo man sich hinwenden kann. Und deswegen bleiben diese Patienten oft bei ihrem Hausarzt, ja, oder beim Physiotherapeuten und haben eigentlich nicht die Anbindung und die Chance, das zu lernen, was sie lernen müssten, um mit dem Schmerz anders umzugehen oder ihn vielleicht sogar auch wieder zu verlernen. Und insgesamt dauert der Weg bis zu einer Versorgung so lange, dass spätestens dann ja das ganze System chronifiziert ist, absurderweise. Also wir müssten eigentlich viel mehr rein investieren in eine frühzeitige, gute Therapie und Edukation von Patienten, damit diese Chronifizierung nicht so groß wird.
Ja, was macht das mit einem Menschen, der so lange auf einer Odyssee unterwegs ist, der sich ja auch nicht ernst genommen fühlt, gerade weil man es ja auch nicht sehen kann. Wenn ein Kind hinfällt, dann nimmt man es in den Arm und sagt, du hast dir das Knie aufgeschlagen. Aber chronische Schmerzen sind ja dann leider unsichtbar und ja, werden dann vielleicht auch oft so ein bisschen abgetan.
Ja, definitiv ein großes Problem von vielen Patienten, dieses Gefühl von mir geht's schlecht, aber keiner sieht es. Und das ist ja bei vielen chronischen Erkrankungen der Fall, dass es eben unsichtbar ist und trotzdem das Leben so sehr beeinträchtigt. Das ist beim Diabetes so, es ist bei Bluthochdruck so. Und manchmal führt es dazu, dass man sozusagen noch mehr sozusagen zeigen muss, nach außen transportiert, wie schlecht es einem geht, damit man gesehen wird, damit man die Fürsorge bekommt, die man braucht. Und die Frustration ist natürlich extrem hoch, wenn man die nicht bekommt. Wenn dann gesagt wird, ja Gott, müssen Sie lernen, mit zu leben, kann ich auch nichts mehr machen, dann läuft man automatisch von Arzt zu Arzt auf der Suche nach einer Hilfe. Und wir haben auch ja alle ein Stück weit ein biomedizinisches Bild vom Schmerz im Kopf, als könnte man irgendwas von außen tun, damit dieser Schmerz dann weg ist. Also das wünschen sich ja viele Patienten von mir als Ärztin. Geben Sie mir die Tablette, machen Sie die Akupunktur oder das eine Tool von außen, weil sie sich eben selbst überhaupt nicht selbstwirksam fühlen. Sie haben nicht das Gefühl, selber etwas machen zu können. Und ich glaube, da ist ja viel Potenzial. Aber das ist eben in unserem Medizinsystem so schlecht umzusetzen. Ne? Mhm. Also wenn ein Hausarzt 7,6 Minuten Zeit hat im Schnitt pro Patient, wie soll er dann empathisch, fürsorglich sich die Zeit nehmen, um Dinge zu erklären, um wirklich zuzuhören, was da eigentlich los ist bei diesen Menschen. Mhm. Und dann noch eine Atemübung anzuleiten oder irgendwie etwas mit auf den Weg zu geben. Das geht einfach unter und so bauen wir uns leider selber so ein bisschen unsere Patienten.
Mhm. Reden wir denn auch oft über Depressionen, in die man reinrutscht, wenn man eben jahrelang so frustriert ist?
Definitiv. Also man kann ja fast jeden Menschen in eine Depression bringen, wenn er sich hilflos fühlt. Wenn er das Gefühl hat, irgendeiner Situation hilflos gegenüberzustehen. Mhm. Und das passiert da. Genau. Und deswegen sind viele Patienten unglaublich dankbar und freuen sich, wenn sie endlich etwas an die Hand bekommen, wo sie das Gefühl haben, da kann ich aber was machen. Ich kann für mich sorgen und ich bin nicht abhängig vom nächsten Physiotherapeuten, vom nächsten Arzttermin, von der nächsten Tablette, sondern ich kann etwas machen. Und ich glaube, da darf der Weg hingehen im Umgang mit Schmerz.
Wie sollte man denn reagieren, wenn man zum Beispiel merkt, Frauen mit Endometriose, die auch oft gar nicht erkannt wird, wenn man bei der Gynäkologin sitzt und sie sagt, ja, müssen Sie jetzt irgendwie mit klarkommen? Oder auch beim Hausarzt andere Schmerzen. Wann sollte man sagen, es reicht mir jetzt? Oder wie sollte man im Idealfall reagieren, damit es nicht zu dieser Odyssee kommt? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ich glaube, Patienten dürfen einfach auch wieder selber losmarschieren. Müssen sie wahrscheinlich. Ja, sie dürfen nicht darauf vertrauen, dass dann irgendwann einer kommt und sagt, pass auf, ich habe dir einen Termin gemacht oder du gehst jetzt da und dahin. Sondern sie dürfen Bücher lesen. Das Internet ist voll mit tollen Dingen. Und für jeden funktionieren andere Sachen. Und man darf Sachen einfach ausprobieren und gucken, was hilft mir hier. Es gibt große, gute Communities, wo man sich Ratschläge holen kann. Also einfach selber aktiv werden, sich Termine machen bei einem Spezialisten zum Beispiel. Dann dauert es vielleicht ein halbes Jahr, bis man da drankommt. Aber wenn man nie einen Termin macht, dann kann man ja auch nie drankommen. Also wirklich einfach aktiv für sich sorgen. Das ist, glaube ich, etwas, das können Patienten machen. Hm. Und dieses Gefühl von, naja, ich mache das schon alles, aber nichts funktioniert, da nicht die Hoffnung verlieren. Nicht denken so, okay, dann bin ich jetzt the lost case und hier geht gar nichts mehr. Sondern zu gucken, welche anderen Wege bin ich eigentlich noch nicht gegangen? Und da sind wir ja in einem tollen Zeitalter. Man hat eigentlich alles mit einem Klick an der Hand. Und es bietet viele, viele Möglichkeiten. Und ich bin immer wieder erstaunt und freue mich, was Patienten alles für sich entdecken, was ihnen hilft und was ihnen gut tut. Und ja, ich ermutige meine Patienten immer, so etwas zu machen.
Ja, und wenn ich im Arztgespräch sitze und denke, jetzt soll ich gerade so ein bisschen weggeschoben werden, dann auch ruhig artikulieren, ich möchte das nochmal abgeklärt wissen oder welche Möglichkeiten gibt es noch? Also dranbleiben.
Und genau, für sich einstehen. Und ich finde immer zum Beispiel eine tolle Frage ist immer auch gegenüber Ärzten, was würden Sie machen? Stellen Sie mal vor, Sie wären in meiner Situation. Was würden Sie mir dieses, würden Sie dieses Medikament nehmen? Was wäre Ihr nächster Schritt? Also, und
ich kenne da so Ärzte, die würden
unbequem sein. Menschen, die unbequem sind, kriegen mehr als die, die immer sagen, ja, ja. Das ist leider so. Aber das müssen viele von uns, und gerade wir Frauen, müssen das oft lernen, dass wir für uns einstehen dürfen. Und oft ist das ein ein großer Schritt auch hin sozusagen zu einem besseren Umgang mit sich selbst, ne? Sich selbst was wert zu sein.
Ja.
Und ja, was macht das denn? Nämlich, wenn man das mal weiterspinnt, diese Situation, dieses Abgeschobensein beim Arzt, macht ja unfassbar wütend und frustriert. Und diese Emotionen zum Beispiel sind Dinge, die das Alarmsystem unbedingt auch weiter anheizen. Also der Umgang mit solchen Emotionen zum Beispiel darf auch von uns Frauen oft anders gelernt werden. Vielleicht auch ein Grund, warum Männer weniger chronifizierte Schmerzen haben, weil sie ihre Wut und ihren Ärger oft besser kommunizieren können. Mehr rauslassen, nicht wegschlucken und aushalten, sondern eben dann zum Sport gehen und, keine Ahnung, Nägel in die Wand hauen, ja, oder jemanden auch zur Sau machen. Mhm. Also das machen Männer ja eher als Frauen, und vielleicht ist das ein Grund mit dafür, warum das Warnsystem da zum Beispiel für die schmerzneuronalen Bahnen weniger empfänglich ist.
Ja. Was kann ich denn bei chronischen Schmerzen tun? Wir haben ja schon angedeutet, es gibt viele Methoden heutzutage. Was bietest du an? Also kann man auch von sich aus einfach zum Schmerzspezialisten gehen? Braucht man da eine Überweisung? Und ja, wie geht's weiter?
Also man braucht keine Überweisung. Man darf sich einfach telefonisch bei einem Schmerzspezialisten melden und fragen, ob sie einen Termin haben. Und meistens haben die eine Warteliste, so wie viele andere Fachärzte auch. Und dann kriegt man erstmal Unterlagen und muss eine ganze Menge ausfüllen und dahin schicken. Und dann wartet man auf diesen Termin. Das ist leider so. Aber man kann sich das organisieren. Und man muss auch nicht bei diesem einen Schmerztherapeuten bleiben, wenn man da keinen Bock drauf hat, weil der irgendwie doof war. Dann darf man auch einfach sagen, vielen Dank, war super, aber ich gehe jetzt und ich suche mir jemand Neues. Mhm. Also das darf man ruhig tun. Wie gesagt, auch da aktiv sein, für sich eintreten und schauen, dass man die Anbindung findet, die einem gut tut. Ich glaube, dass es für viele wichtig ist, jemanden an der Seite zu haben. Also man kann ja ganz viel auch alleine machen. Aber ich glaube, ich bin immer noch davon überzeugt, dass Menschen Menschen brauchen. Und dass KI und YouTube-Videos und solche Sachen nur ein Teil der Lösung sind. Und dass man eben im 1:1 mit einer empathischen Person im Gegenüber noch ein bisschen mehr schaffen kann. Und vielleicht auch eine andere Offenheit für neue Ansätze bewirken kann, wenn da jemand freundlich lächelt und sagt, versuch das doch mal, das ist echt total toll. Oder wirklich sich Zeit nimmt, zu erklären, wie so ein Schmerz entsteht und dass es eben genau sein kann, dass der Körper okay ist, aber dass es sich so anfühlt, als wäre da der Rücken kaputt. Und diese Mechanismen zu verstehen, also sich wirklich Zeit zu nehmen, um zu verstehen, was passiert da eigentlich, und alte Ideen vielleicht auch über Bord werfen zu können, das ist oft der allererste Schritt für chronische Schmerzpatienten, um den nächsten Schritt in Richtung dahin zu gehen, dass so ein Schmerz auch wieder gehen darf, verlernt werden kann. Und dass das funktioniert, das zeigen die neuesten Studien sehr beeindruckend, dass man eben chronischen Schmerz auch wieder loswerden kann. Und das ist ein Konzept, was in den letzten Jahren ja auch erst so richtig Fuß gefasst hat in der schmerztherapeutischen Welt, dass man eben nicht verdammt ist, bis zum Lebensende mit diesem Schmerz zu leben, sondern dass man schon gucken kann, wie man Neuroplastizität nutzen kann, um den Schmerz auch wieder loszuwerden.
Geht das denn bei jedem Schmerz? Also wenn das jetzt ein Rheumapatient hört, dann wird er wahrscheinlich sagen, unmöglich.
Genau, also da muss man natürlich differenzieren. Und das funktioniert auch nicht für jeden Menschen. Also selbst, ich sag mal, zwei Menschen mit Fibromyalgie, da funktioniert es vielleicht für den einen super gut und für den anderen eben nicht so gut. Da muss man schon tatsächlich sehr genau gucken. Auf der anderen Seite funktioniert es eben für viel mehr Menschen, als man so denkt. Aber also akute Entzündungen, solche Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, da muss man oft eine andere Abbiegung nehmen. Aber für viele Kopfschmerzpatienten, für viele Rückenschmerzpatienten, Nackenschmerzen, Fibromyalgie, Gelenkschmerzen, die nicht auf eine akute Entzündung zurückzuführen sind oder auf eine wirklich schwere Arthrose, wo man sozusagen immer wieder zu solchen Entzündungen kommt, die lassen sich tatsächlich ganz, ganz toll behandeln. Und ja, das sollten wir alle, die das jetzt hier hören und vielleicht dachten, oh je, das werde ich nie wieder los, da nochmal einmal drüber nachdenken und gucken, hey, vielleicht muss ich nochmal anders rangehen.
Wie lange kann das dauern und was wird dann genau gemacht? Also was sind ja multimodale Therapien, glaube ich. Du hast ja auch diese App entwickelt. Kann ich die dann auch bekommen?
Ja, also es ist so, dass es total unterschiedlich lange dauert. Also es gibt Menschen, die lesen ein Buch, verstehen, was passiert. Die Angst geht von 100 auf 0. Ja, sie verändern ihre Reaktion auf den Schmerz, weil sie verstanden haben, okay, hier ist gerade mal gar nichts los. Mein Gehirn ist einfach in einem Fehlalarmmodus und dann ist dieser Schmerz weg. Also ich habe immer gedacht, das stimmt alles nicht, das gibt's nicht, das sind alles nur Anekdoten. Ich habe diese Menschen getroffen. Ich habe die begleitet und dachte so, das ist verrückt. Das geht. Das funktioniert. Aber es gibt eben auch viele Leute, da dauert es einfach lange. Es ist ein Umlernprozess und meine Analogie ist immer tatsächlich dieses neue Sprache lernen. Und das ist nicht Dänisch oder Holländisch oder so ein bisschen ähnlich wie Deutsch, sondern das ist Japanisch und man soll das auch noch schreiben. Also man braucht dafür Konstanz und Geduld und Motivation, das sich sozusagen dahinzusetzen und es auch zu machen. Weil unser Gehirn muss sich umstrukturieren. Da müssen neue neuronale Bahnen verknüpft werden. Und das geht nur durch Wiederholen und immer wieder Machen und Lernen an bestimmten Ereignissen. Und das kann tatsächlich einfach mal ein bisschen dauern. Wir haben eine App entwickelt, die Patienten sozusagen da anleitet und über 90 Tage alles sozusagen an die Hand gibt, um so einen Schmerz verlernen zu können. Heißt HELP, die App, steht für Hoffnung, Emotionen, Leben und Perspektive. Das sind so die Buchstaben, woraus HELP entstanden ist. Und das ist eigentlich ganz schön beschreibt. Und in diesen 90 Tagen kann man, wir haben jetzt eine Studie gemacht, die wird gerade ausgewertet, von daher kann ich noch nichts zu den Ergebnissen sagen. Aber das, was wir an Rückmeldungen kriegen, zeigt schon, es ist möglich, in diesen 90 Tagen alles zu sammeln, was man braucht, um dann auch alleine weiterzumachen und erste Erfolge zu spüren, um zu merken, ah, okay, ich traue mich wieder, mich zu verabreden. Das Leben wird ja auch klein mit dem chronischen Schmerz. Man macht bestimmte Dinge nicht mehr, weil man Angst hat, das dann und so weiter. Und das beschreiben Menschen dann und sagen, mein Leben wird wieder größer. Ich traue mich wieder mehr Dinge. Ich kann vielleicht besser schlafen oder ich wach mit weniger Erschöpfung auf, weil sozusagen der Umgang mit dem Symptom ein anderer geworden ist. Und das ist natürlich großartig und mit 90 Tagen ist das auch im Vergleich zu einem ganzen Leben ziemlich kurz. Aber man muss dann eben mit dem, was man dann gelernt hat, ein bisschen weiterarbeiten und dann schauen, wo der Weg dann hinführt.
Ja. Das sind dann Sachen, die da angeboten werden, die der Schmerzspezialist mir auch vor Ort wahrscheinlich sagen würde. Muss ich die verschreiben lassen oder durch die Kasse genehmigen lassen?
Ja, wir arbeiten dran, dass man sie verschreiben kann. Dafür muss eben diese Studie gemacht werden und dann muss das BfArM irgendwann sagen, yes, check, die Krankenkassen müssen das bezahlen. Das ist unser Ziel, das tatsächlich allen Menschen zugänglich zu machen. Das wäre super. Bis dahin ist es tatsächlich noch ein Selbstzahlerprodukt. Man kann das jetzt schon aber kaufen und machen. Das ist unkompliziert möglich, aber es ist eben noch nicht von den Krankenkassen zu erstatten. Manche private Krankenkassen machen das schon auf Kostenvoranschlag und das funktioniert ganz gut. Aber ich glaube, es dauert nicht mehr zu lange, dass wir da tatsächlich den Fuß in die Tür kriegen und die Krankenkassen das bezahlen. Das wäre super und ich denke, dass es für viele Schmerzpatienten ein Türöffner sein kann, einen anderen Blick auf den Schmerz zu erlangen. Und so viel, diese App ist ja entstanden, weil ich nicht die Zeit hatte. Auch ich als Schmerztherapeutin habe nicht die Zeit, so viel Dinge in diese Menschen hineinzubringen, in der Frequenz, die ich sie sehe. Und dieses Lernen und Umlernen, das braucht ein engmaschigeres, konstanteres Tun. Ne, wenn ich Japanisch lerne und alle 3 Monate einmal einen Vokabelzettel lerne, dann komme ich nicht weiter. Das ist total logisch. Deswegen funktionieren ja auch diese stationären multimodalen Schmerztherapien so toll, weil man da in kurzer Zeit relativ viel macht und lernt, da so ein bisschen einen anderen Umgang mit zu bekommen und mehr Vertrauen wieder in den Körper zu bekommen und solche Dinge. Das Problem ist dann immer, dass sie, naja, dann dauern die 2 Wochen, diese Schmerztherapien, und dann kommt aber wieder das Leben. Und dann ist keiner mehr da, den ich fragen kann, was ist denn jetzt hier los? Und dann ist man oft wieder zurück sozusagen am Startpunkt. Und von daher.
Ich glaube, viele können sich aber noch nicht vorstellen, was macht man denn da? Was sind denn die Wunderdinge? Ist es Akupunktur? Also es ist natürlich eine Mischung aus allem. Aber was gibt es für Mechanismen?
Genau, es gibt keine Wunderdinge. Es gibt weder die Wundertablette noch die Wundernadel noch sonst irgendetwas. Das, was sich als sehr, sehr effektiv an sozusagen zeigt in Studien, ist, dass man startet mit einem tiefen Verständnis von, was passiert hier. Weil das der erste Schritt ist, um die Angst vor dem Symptom zu reduzieren. Und die Angst vor dem Schmerz führt eben dazu, dass ich mich nicht mehr verabrede, dass ich mich nicht mehr bewege, dass ich den Sport nicht mehr mache und all das, was sozusagen diesen Schmerz am Laufen hält. So, und deswegen erster Schritt, es zu verstehen. Zweiter Schritt ist dann immer zu gucken, wie kann ich denn meine Reaktion, wenn ich jetzt verstanden habe, dass mein Körper okay ist, wie kann ich anders drauf reagieren? Wie kann ich meine Konditionierung, die ich entwickelt habe, nämlich zum Beispiel, dass es immer wehtut, wenn ich die Kiste hochhebe, die Wasserkiste, wie kann ich das langsam wieder verändern? Wie kann ich meine Angst vor dieser Bewegung abbauen, dekonditionieren, sagt man. Und dann gibt es eine tolle Übung, die heißt Somatic Tracking, dass man dem Schmerz auch wieder die Tür öffnet. Dass man eben nicht die Tür mit aller Macht zuhält und sagt, ich will dich nicht, ich hasse dich, du versaust mir mein Leben, sondern dass man sagt, okay, wenn du schon da bist, dann zeig doch mal, wie bist du denn? Und sich wirklich gedanklich auch zum Schmerz hinwendet. Weil was passiert dann? Dann gebe ich automatisch Rückmeldung an mein Nervensystem. Das ist nicht gefährlich. Ich gucke mir das an. Der darf ruhig da sein. Ich muss den hier gerade gar nicht verändern. Der darf einen kleinen Moment bei mir mitfahren, auf dem Beifahrersitz. Und das sind Übungen, die wir dann da anleiten, um sozusagen diese Angst-Schmerz-Spirale aktiv zu durchbrechen.
Jetzt stelle ich mir vor, es gibt aber Menschen, die sagen, das ist echt Quatsch. Du willst hier, dass ich mir vorstelle, mein Schmerz sitzt auf dem Beifahrersitz. Ich will, dass der abhaut. Also so Menschen, die komplett dicht machen, gibt es ja zuhauf. Also man muss schon bereit sein, glaube ich, oder?
Definitiv. Man muss ein bisschen bereit sein, sozusagen einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Das stimmt. Das stimmt. Aber nur mit Veränderung ist Veränderung möglich. Und ja, also man hat ja nichts zu verlieren. Es kann nichts passieren. Es kann dadurch nicht sozusagen schlimmer werden, als es eh schon ist. Im Gegenteil, man hat die Chance zu merken, oh, guck mal, ich kann doch ein bisschen was verändern. Und es tut sich was. Und das ist großartig. Aber wie gesagt, es ist genauso wie Akupunktur nicht für jeden funktioniert, funktioniert das eben auch nicht, weder für alle Schmerzarten noch für alle Menschen.
Wer sollte sich angesprochen fühlen? Also wir haben jetzt viel über Fibromyalgie, Rheuma, Endometriose geredet. Mhm. Mir fällt gerade ein Freund ein, der hat so wiederkehrende Nackenschmerzen und sagt, ich kann überhaupt keinen Sport mehr machen, obwohl er Kraftsport ja machen müsste. Mhm. Sagt er, nein, kann ich nicht, weil ich kann nichts mehr heben. Und also das wäre ja eigentlich auch jemand für diesen Angang.
Definitiv, genau. Also die allermeisten Rückenschmerzpatienten haben kein Problem mehr in ihrem Rücken, auch wenn es sich so anfühlt. Ja, das ist, wir haben eine Leitlinie, unspezifischer Kreuzschmerz, offizielle Leitlinie, da steht sogar drin, 85% aller Rückenschmerzpatienten haben so einen unspezifischen Rückenschmerz. Die können das alle wunderbar machen und ausprobieren. Spannungskopfschmerzen haben keinen klaren somatischen Grund. Ja, also auch wenn es vielleicht Nackenverspannungen gibt parallel, ist das nicht der Auslöser für so einen Spannungskopfschmerz. Und auch Nackenverspannungen sind ein wunderbarer Ansatzpunkt, um sozusagen da neu zu lernen und zu gucken, ist es tatsächlich so? Ich glaube, also wenn ich ehrlich bin, mein Nacken ist Hölle verspannt. Tut mir 0,0 weh. Aber wenn da ein Physiotherapeut reinfasst, dann sagt er, oh, ist ja hart wie ein Brett. Aber meine Interpretation, mein Gehirn ist überhaupt nicht auf Gefahr getrimmt. Es werden diese Signale, die da ankommen, die sind vielleicht genauso wie bei jemandem, der ein riesen Nackenschmerzproblem hat. Aber meine Interpretation ist eine andere. Mhm. Meine innere Gefahr ist eine andere. Und dazu gehört auch ein Umgang mit Emotionen. Emotionen haben einen großen, großen Einfluss auf Schmerzempfinden und zentrale Sensitivierung. Und da hinzugucken und sich damit zu beschäftigen, ist toll. Und es ist übrigens nicht nur für Schmerzpatienten großartig, sondern für alle Menschen, die leben. Weil Emotionen zum Leben dazugehören. Und wie man damit umgehen kann und welche Emotionen man nicht spüren möchte, das muss man ja erstmal für sich rausfinden. Das muss man ja erstmal merken, wie man damit umgeht, um es dann vielleicht verändern zu können.
Ja, ein perfektes Schlusswort, Antje. Vielen Dank für diesen Anstoß, ja generell auch über sich nachzudenken, nicht nur wenn man Schmerzen hat, die wir alle ja aber irgendwann mal haben werden, also sehr spannend, dass viel mehr Leute eigentlich da in Frage kommen, drüber nachzudenken, als man erst mal denkt. Ja, danke für das schöne Gespräch und die Anstöße.
Danke für die Einladung.
Und wenn ihr mehr schöne Gespräche hören wollt, dann schaltet wieder ein, hört rein, es geht immer weiter bei uns.